Teil 5, das Allerheiligste, Kapitel 20, verlobt durch den Hochbetagten. Meine Befähigung, ganz in der Liebe meines Erlösers zu ruhen, hing nicht nur von seinen Verheißungen an mich ab, sondern auch von der Annahme und Zustimmung seines Vaters. In den Jahren meines Bibelstudiums hatte ich erkannt, dass es im Gericht ist, wo ich vor Gott stehen und wirklich dem Vater meines Geliebten im Allerheiligsten begegnen muss. Mein Unbehagen darüber, den Vater meines Geliebten zu treffen, blieb oft vor anderen verborgen und sogar vor mir selbst, aber es zeigte sich auf verschiedene Weise. Jedes Mal, wenn ich in Sünde fiel, bereute ich es, aber manchmal begann ich auch in einem Zustand der Verleugnung zu treiben. Meine tiefsitzende Angst trieb mich noch heftiger zu Unterhaltung, Genusssucht und Selbstmitleid. Als ich begann, die Bibel zu studieren und meinen Erlöser wertzuschätzen, fing der Weg zum Allerheiligsten an Gestalt anzunehmen. Ich erkannte dann, dass mein Geliebter seit 1844 ein besonderes Werk von Fürsprache und Gericht im Allerheiligsten aufgenommen hat. Ich fand Trost in dem Gedanken, dass Jesus mich vor dem Vater vertritt. Ich konnte sogar Beweise dafür sehen, dass der Vater mich liebte. Aber der Same, der von dem Verführer gesät worden war, was das Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung durch meine Leistung anbelangte, stieß frontal mit der Realität dieses Wesens auf dem Thron zusammen, der allen Leben und Atem gibt. Solange sich noch jegliche Spur der Zuneigung für den Abgott des Verführers in meinem Herzen befand, würde ich nie in der Lage sein, vor dem Ursprung allen Seins und der Quelle des Gesetzes zu stehen und in ihm zu ruhen. Das ist der Grund, weshalb die Mehrheit der christlichen Welt das Werk des Gerichts, das 1844 begann, komplett leugnet. Die Christen wollen gefühlsmäßig nicht dem Vater begegnen, sie wollen nur ihr Bild von dem haben, für den sie Jesus halten. Der einzige Grund, dass wir überhaupt ins Allerheiligste gehen möchten, ist, weil wir wirklich unseren Erlöser lieben. Wie Esther können wir sagen: Auch will ich mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Esther 4, Vers 16. Unser süßer Geliebter stärkt uns, so dass wir all dem begegnen können, dem wir uns stellen müssen, um an ihm festzuhalten. Was auch erstaunlich ist in Bezug auf unser Vermögen, uns dem Vater im Allerheiligsten zu nähern, ist, dass nur wenn wir Jesus wirklich lieben, wir wahrlich das Herz des Vaters und seine Liebe für uns erkennen. Der ganze Prozess ist kinderleicht. Als Elia zu mir kam und mir den klaren Unterschied zwischen der Dreieinigkeit und dem Vater und Sohn zeigte, erkannte ich, dass die Person, die innerhalb der Dreieinigkeit Vater genannt wird, eigentlich für mein Herz unerreichbar war. Er war nicht wirklich der Vater von Jesus und daher hatte er auch nicht wirklich seinen Sohn gegeben. Als er die Worte sprach, du bist mein geliebter Sohn, jubelte ein Teil von mir, aber ein unausgesprochener Teil spürte, dass dies nicht die tiefe Realität war. Indem ich den echten Sohn Gottes anschaute, eröffnete er mir einen Weg der Annäherung an den Vater. Seine Annäherung zum Vater wurde der Grundstein meiner Annäherung. Die Liebe des Vaters für seinen Sohn wurde der Grundstein seiner Liebe zu mir. Nur in dieser echten Vater-Sohn-Beziehung konnte ich wissen, dass der Vater mich wahrlich liebte und angenommen hatte. Durch das Prinzip von Vererbung konnte ich Trost finden in den Worten: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Johannes 14, Vers 9. Als ich die völlige Übereinstimmung meines Geliebten mit seinem Vater erblickte, fasste mein Herz Mut in dem Versprechen: Zum Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten. Epheser 1, Vers 6. So viele Male hatte ich diese Worte gelesen, mir eingeredet, sie zu glauben und mich an sie geklammert. Aber ich merkte, wie ich oft von dem Weg zum Allerheiligsten auf einen anderen Weg abrutschte. Wenn Elia mir nicht meine geheime Liebe zu meinem Ich offenbart hätte, durch die Verdrehung der Dreieinigkeit, hätte ich nie den Mut gehabt, mich dem Vater meines Geliebten zu nähern. Viele Gemeindeglieder haben diesen Prozess bereits aufgegeben. Sie verkünden, dass Jesus mein Urteil auf sich genommen hat oder dass 1844 einfach nur eine bedeutsame kleine Zeremonie war, um den Verdienst der Versöhnung zu übertragen und dem Universum zu offenbaren, was Gott schon längst wusste. All dies täuscht über die Tatsache hinweg, dass solche menschlichen Herzen den Samen der Schlange nicht aufgeben wollten, der die Wahrheit zurückweist, dass der Vater die große Quelle von allem ist. Keines dieser theologischen Hilfsmittel beseitigt die Tatsache, dass wir ein wahres Gefühl der Zustimmung von dem Vater des Bräutigams brauchen. Nur die Realität eines Vaters, der seinen Sohn für unsere Sünden dahingibt, kann die Seele ausreichend ergreifen, um die Erfahrung des Allerheiligsten durchzustehen. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10. Im Angesicht des großen Richters des Universums wird jegliche parallele Wirklichkeit, die zu der Vorstellung führt, dass Gott tatsächlich aus drei ewig gleichen Wesen besteht, die grundlegende Realität vernichten, dass Gott seinen Sohn gab, weil er uns liebt. Ein metaphorisches Geschenk bedeutet eine metaphorische Annahme, was in der Untersuchung des Gerichts vollständig entlarvt wird. Für die Seele, die Freude in dem geborenen Sohn gefunden hat, sind die Schritte des Vaters zum Richterstuhl im Himmel echte Schritte. Für den, der sein eigenes Ich liebt, sind diese nur eine weitere Metapher für die große Liebe des dreieinigen Gottes, die auf die Seelen der Menschen projiziert wird, um uns eine Quelle der Hoffnung zu geben. In der Denkweise der Dreieinigkeit ist es oft notwendig, diese Schritte des Vaters zum Allerheiligsten metaphorisch zu deuten, weil tatsächliche Schritte in Richtung Gericht zu beängstigend sind, um überhaupt darüber nachzudenken. Für diejenigen, die lange in die Augen unseres Erlösers geschaut haben, offenbaren die Schritte des Vaters seinen Eifer, seinen Sohn mit seiner Braut zu verloben. Der Vorgang des Gerichts offenbart, wer wirklich seinen Sohn liebt und wen er demzufolge versiegeln kann, um immer mit ihm zu leben. Nur diejenigen, die wirklich den Vater durch seinen Sohn kennen, können den geheimen Ort des Allerhöchsten finden. Wir brauchen das Gericht Gottes nicht zu fürchten. Er sehnt sich danach, seine liebevolle Annahme von uns offen zu zeigen. Der Schlüssel liegt einfach im Anerkennen dessen, wer er ist und wer sein Sohn ist, und in dieser Anerkennung haben wir ewiges Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3. Sollen wir uns nicht mit Zuversicht und Freimütigkeit dem Thron der Gnade nähern, in dem Wissen, dass für all unsere Bedürfnisse gesorgt und dass der Vater unserer Liebe für seinen Sohn wahrlich seine Zustimmung gibt? Anmerkung: Damit, dass Elia zu mir kam, meine ich die Botschaft Elias, die eine deutliche Unterscheidung macht zwischen dem Vater und Sohn und der Dreieinigkeit.